Nun fahren wir fort
bei unserer Predigt über diese Kernworte aus dem Jesaja-Buch und haben heute Jesaja 54, Vers 10. Den ausgelegten Bibeln, Seite 693, Jesaja 54, Vers 10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Herr, segne dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist merkwürdig. Es gibt ja solche Bibelworte, die sprechen unmittelbar und direkt einen an. Und es wird sicher wenige geben, die nicht gleich von diesem Wort tief berührt sind. Woher das kommt? Wir leben heute in einer Zeit, wo wir keinen Krieg haben, wo wir keine Katastrophen erleben. Darum passt das Wort ja überhaupt nicht in unsere Zeit. Wo weichen denn Berge, wo fallen denn Hügel hin? Aber gerade heute, und das ist das, was doch zu bedenken ist, da spüren fast alle Menschen wie von ferne her ein Beben. Daher rührt sich ja die Unruhe und auch die Angst, von der so viel gesprochen wird. Manche meinen schon von der Ferne das Herannahen von neuen Katastrophen zu spüren. Und darum sind sie so empfänglich für solch einen Trost. Ich werde immer wieder erinnert an die bekannte Geschichte von diesem Architekten, der einen großen Viadukt konstruierte über einen großen Meeresarm. Und überall wurde er gefeiert. Dieses grandiose Bauwerk ist doch meisterhaft gelungen, ein Triumph des menschlichen Könnens. Aber er wachte in der Nacht immer wieder auf und hatte eine schreckliche Angst. Es könnte ein Fehler in der statischen Berechnung, in den Konstruktionsplänen passiert sein. Und er ist dann oft in der Nacht hinausgewandert und stand an den Pfeilern. Er hatte die Angst, ob das wirklich hält. Die anderen wussten gar nichts davon. Und einer stürmischen Nacht, gerade als ein Zug über diese Brücke donnerte, da brach der ganze Viadukt in die Tiefe, er hielt dem Winddruck nicht stand und der Kraft dieser Last, die über ihn hinwegfuhr. Ob nicht unsere Menschen heute das spüren? Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen Aufschwung erlebt, einen Aufbau. Wir haben ein Staatswesen wieder aufbauen dürfen. Die Wirtschaft läuft, wir sind ein anerkanntes Volk. Aber die Angst werden wir nicht los, ob das nicht unten in den Fundamenten alles schon längst rissig und brüchig ist. Darum die Frage, ob die Wirtschaft den Aufschwung wirklich durchhält oder ob wir uns auf neue Krisenzeiten einrichten müssen, ob der Friede noch zu retten ist, was auf uns zukommt. Ich verstehe die Menschen so gut, stimmen die Fundamente. Aber manchmal denke ich, es sind gar nicht die äußeren großen Bedrohungen, die vor uns liegen. Es gibt so viele Erschütterungen im persönlichen Bereich. Ich saß einer Frau gegenüber in einem Altenheim und nach einer Zeit erzählt sie, was sie so bedrückt. Und ich darf es weitererzählen. Sie gehört auch zu denen, die unsere Kassetten hören. Wir wollen Sie alle grüßen an dieser Stelle, wie ich sage, was sind Sie denn so bedrückt, was macht Sie denn so schwermütig? Und dann erzählt sie, dass es ausgerechnet bei der Weihnachtsfeier passiert ist. Der Geschäftsführer ihres Altenheims hat glücklich und strahlend erzählt von den großen Neuerungen, die Sie vorhaben. Sie haben vor, mit einem großen Geldaufwand das gesamte Heim vollständig zu renovieren. Es war aus den ersten Nachkriegsjahren. Nun werden die Räume größer gemacht und werden die Nasszellen umgeändert. Und wie er in die Schar der alten Heimbewohner hineinsieht, er strahlte stolz über der Neuerung, über all dem, was an Investitionen geplant ist. Da weinten die. Und die Leute sagten, ja, was wird mit uns? Ja, für euch werden wir einen anderen Platz suchen. Er hat nicht geahnt, dass bis heute, und wir schreiben den April, die Leute sich nicht mehr trösten lassen, weil ihnen der Boden weggezogen ist. Schließlich hat die Heimleitung zugestanden, ihr dürft noch 3 Jahre drinbleiben. Die wollen es recht machen, die wollen ja nichts Böses. Aber die Frau sagt, mein tägliches Gebet ist, Herr, hol mich bald heim. Ich habe keinen Platz mehr, keine Bleibe mehr in dieser Welt. Und ich verstehe das gut, dass es nicht nur alten Menschen so geht, sondern dass junge Menschen Angst haben vor dem morgigen Tag, was es auch ist. Die Zukunft ist dunkel, wo soll ich denn hin? Ich habe keinen Platz mehr in dieser Welt. Sie ist mir fremd geworden. Aber dann will ich Ihnen ja dieses Wort Gottes auslegen. Gott redet eigentümlich zu uns. Zuerst sagt er uns, lass fallen, was zusammenbrechen muss. Sie müssen immer das hören, wie das Wort Gottes ungewöhnlich, gar nie in unseren Linien denkt. Da wollte ich sagen, wenn die Hügel zusammenbrechen, dann stemmt euch mit ganzer Kraft dagegen und versucht, dass der Aufprall so sanft wie irgend möglich wird. Helft doch mit, das Zerbrechen dieser Welt möglichst hinauszuschieben, sagt Gott nie. Wenn die Hügel hinfallen, dann kämpft mit ganzer Leidenschaft dafür, dass das nicht ganz so tief geschieht. Wenn die großen Veränderungen geschehen, es ist doch eine Aufgabe für Christen, daran zu arbeiten, dass das nicht gar so schlimm geschieht. Man müsste einmal darüber nachdenken, warum das Gott nicht sagt. Ich habe das zuerst aus diesem Wort entnommen. Wir können die ganzen leidvollen Entwicklungen der Welt kaum mildern, geschweige denn sie aufhalten. Lass fallen, was brechen muss. Reg dich nicht drüber auf. So spricht Gott hinein in das, was uns heute Kummer macht und was uns ängstet. Aber Herr, wenn die großen Katastrophen kommen und wenn sie mir den Boden unter den Füßen wegziehen, Gott sagt, es mögen Berge weichen und Hügel hinfallen. Nimm's doch nicht so schwer, red doch nicht dauernd davon, mach das doch nicht zum Thema deiner Predigt. Sprecht doch nicht auch noch in all euren Predigten fortwährend von dem, was schon überall in der Welt gesprochen wird. Wir haben doch mehr zu sagen, Besseres, Bleibenderes. Die Luther-Übersetzung bleibt so klassisch, wie man es anders nicht wiedergeben kann. Es sollen wohl Berge weichen. Das soll fallen, was fallen muss. Lass es fallen, was fallen muss. Was zusammenbricht, lass es brechen. Und man hört dahinter, wie Jesus fragt, wenn wir aufgeregt die Tagesnachrichten einander erzählen und die schlimmen Mitteilungen einander überbringen, o ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und da wollte ich Jesus ins Wort fallen und sagen, Herr, das darfst doch du nicht fragen, warum? Du weißt doch, wie mir das wichtig ist. Ob ich meine gesundheitliche Kraft wiederbekomme, ob mir mein Lebensgefährte weggerissen wird. Du weißt doch, wie es mich bewegt, ob ich einen Arbeitsplatz habe. Du weißt doch, wie mich es umtreibt. Die Sorge um diese Welt und um die Erhaltung dieser Welt. Und wenn dann alles weicht, sagen wir, Jesus, dann kannst du so zu uns reden? Geht's dich denn gar nichts an, wie alles wankt und schwankt? Und Jesus sagt nur, alles? Wankt alles? Meine Gnade wankt nicht. Aber da wollte ich weiterreden und sagen, Herr, da kann ich am Sonntag nicht auf die Kanzel mit so einer Botschaft. Wenn ich anfange, von deiner Gnade zu reden, dann meinen alle Leute, das wäre nur wie so ein Morgennebel, ein frommer Spruch, der am Morgen über der Landschaft liegt und wenn die Sonne kommt, dann ist er weg, verdunstet. Was ist denn Gnade? Wenn ich in die Trauerhäuser komme, wenn ich den verzweifelten Menschen gegenüber sitze, und dann rede ich von deiner Gnade, wenn ich wenigstens 100 Mark mitbringen könnte, wenn ich was Handfestes mitbringen könnte, dann schweigt Jesus. Ist meine Gnade nicht mehr, sogar als der Tod, mehr als die ganze Welt? Meine Gnade? Was meint denn dieses Wort Gnade? Da soll keiner jetzt denken, das sei ein altertümliches Wort, das wir irgendwie unterschlagen könnten. Das Wort Gnade ist der Angelpunkt eines Christenglaubens. Ohne Gnade können Sie gar nicht glauben. Ohne Gnade können Sie gar nicht leben. Ohne Gnade können Sie gar nicht da sein. Das heißt doch, die Huld Gottes, die Zuneigung, seine Liebe und seine Freundlichkeit, die kann nicht wanken. Aber wir haben es uns so angewöhnt, dass wir die Gnade Gottes ablesen wollen an meiner Gesundheit, an meinem Erfolg, an meinem Gefühl. Und Jesus wehrt dem. Gnade Gottes können Sie überhaupt nur lernen aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Jetzt möchte ich einfach Sie fragen, sehen Sie durch die schrecklichen Erlebnisse, die Sie bedrücken und belasten, sehen Sie durch auf die Gnade Gottes. Sehen Sie sein Angesicht in Liebe, wie er Sie sucht, wie er Ihnen nachgeht und Sie beschenken will. Wenn Sie dieses Bild nicht haben, können Sie nicht glauben. Jetzt passt es vielleicht, nachdem wir dieses Lied von Fritz von Bodelschwing gesungen haben, dass ich an diese berühmte Erfahrung des alten Vaters Bodelschwing erinnere. Als er Pfarrer in Delbrück war, sind ja gerade in den Weihnachtstagen alle seine 4 Kinder weggestorben. Alle, innerhalb von 4 Wochen. An diesem grässlichen Stickhusten. Und er hat es noch aufgeschrieben für seine Eltern und hat es damals brieflich übermittelt. In unserer Zeit des Telefonierens ist es so schade, dass man solche Briefe nicht mehr schreibt. Da ruft man eben an und dann hat man das gar nicht mehr festgehalten. Vater Bodelschwing hat es festgehalten. Wie die Kinder ihm auf dem Schoß waren und wie das im Vater rang. Wo ist denn die Gnade Gottes? Wo das Kind noch einen Schluck Wasser aus dem Brunnen will. Wo sie drüber reden, über die Ponys, die im Stall stehen. Ob nicht doch der Herr noch einmal Gesundung schenkt. Der Herr gab es nicht. Und im Frühjahr sitzt der Vater auf dem Kirchhof von Delbrück vor den Kindergräbern. Und er hat sich eine Bank gezimmert, um drüber nachzudenken, dass es Gnade Gottes gibt, am Kreuz von Golgatha geoffenbart. Da verstehe ich, dass es heute Christen gibt, die sagen, sie bräuchten das Kreuz nicht mehr in der Mitte ihres Glaubens. Wenn das bei uns auf die Seite gerückt ist, dann kann der Glaube gar nicht mehr leben. Dann verstehe ich, dass die Zweifel siegen und wir im Glauben Schiffbruch erleiden. Die Gnade Gottes ist nur einmal zu fassen, da wo Gott seinen Sohn opfert für eine sündige Welt und wo er es gefallenen Menschen zuspricht, ich rufe dich, ich gebe dir mein Heil. Und das war dann der Entschluss des Vaters Bodelschwing, in diese traurige, kalte, leidende Welt hinein, die Liebe Gottes zu verkünden über Zeichen der Liebe Gottes an den Ärmsten der Armen. Und so ließ er sich nach Bielefeld rufen und übernahm diese 11 Epileptiker, um an ihnen etwas von der Liebe Gottes, von seiner Gnade sichtbar zu machen. Da steht in den Versen davor, vor dem Vers 10, dass Gott das schon bei Noah festgemacht hat. Ich will doch die Erde nicht mehr vertilgen. Lass dich doch in deinem Blick nicht benebeln von deinen Erfahrungen, auch wenn es noch so schwer auf dir lastet. Sieh doch weiter, Gott will dich halten und tragen. Und ich wollte es Ihnen zeigen, uns bleibt die Zeit nicht, an dem schwer kranken Apostel Paulus. Er hat auch immer gemeint, das ist ja heute eine ganz böse Verführung im Namen Jesu. Haben Sie das auch schon gehört? Wenn du an Jesus gläubig bist, wenn du die Gnade Gottes hast, dann darfst du gar nicht mehr krank sein. Stimmt ja nicht. Gläubige werden oft durch die Tiefen geführt, Jesus nach auf dem Kreuzesweg. Und das war für den Paulus auch nicht leicht, mit diesem schweren Pfahl im Fleisch zu leben, der ihn so lähmte in seinem unermüdlichen Einsatz für Gott. Und dann hat der Herr gesagt, typisch, lass dir an meiner Gnade genug sein. Schau ins Angesicht Jesu. Erfahren brauchst du es gar nicht. Spüren brauchst du es nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in solchen Schwachen mächtig. Das war das Erste. Lass fallen, was zusammenbrechen muss. Lass fallen, was zusammenbrechen muss. So schwer es uns wird. Zweitens, es wäre schlimm, wenn auch wir wackeln. Es wäre auch schlimm, wenn wir wackeln. Wir als Christen, als gläubige Leute, aber wenn dann diese großen Erschütterungen an uns kommen, dann sind wir oft gar nicht stabiler als die Ungläubigen um uns her, weil unsere Knie schlottern und auch so unsicher sind. Darum müssen sie sich ganz fest daran orientieren. Ich habe beobachtet in Gesprächen und immer wieder gehört, dass Leute jetzt sagen, können Sie mir nicht meinen Glauben stärken oder ich will einen stärkeren Glauben haben. Sie müssen wissen, der Glaube kann überhaupt nur die Antwort sein auf das, was Sie erkennen. Darum müssen Sie im Wort der Bibel hören. Sie brauchen mehr stille Zeit, mehr Bibelarbeit, damit Sie überhaupt Gottes Gnade entdecken. Und dann merken Sie, das steht ja in der Bibel auf jeder Seite. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Das ist nicht so, dass Gott irgendwo was Böses will, auch wenn es noch so dunkel in meinem Leben aussieht. Er hat Gedanken des Friedens, nicht des Leides. Ich kann es nur hören und dann kann ich sagen, ja Herr, dann muss ja so sein, wenn du sagst. Und Gott überschlägt sich ja schier, dass er das mit einem Schwur belegt, oder hier spricht er davon, dass er eine Verfügung trifft. Bund meint ja hier eigentlich ein Testament, eine letztgültige rechtliche Bestätigung, dass Gott sagt, ich habe Friedensgedanken für dich. Und Gott kennt uns doch durch und durch, wie uns das bewegt. Und wenn Sie das hören, dann können Sie entweder nur sagen, na lieber Gott, also nein, das glaube ich dir nicht, das nehme ich dir nicht ab, das kaufe ich dir nicht ab. Oder Sie können bewegt danken für seine Gnade, die ja nicht erst heute Morgen beginnt, die uns schon begleitet seit unserer Geburt. Unverdient. Und dann gehen wir hinein in die Erschütterungen, die vor uns liegen und sagen, nun weiß und glaube ich's feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zu Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Oder bei der Losung vor ein paar Tagen habe ich aufgemerkt, wo es dann geheißen hat, sehet nun, die Gnadenpforte ist nun völlig aufgetan, geh doch hinein, da wird der Glaube fest. Nur über der Gnade Gottes lebt der Glaube. Der Erweckungsprediger Spurgeon hat so ein schönes Büchlein geschrieben, ganz aus Gnaden. Ich habe mal gesagt, das gehört zu den 10 wichtigsten Büchern, die man in einer Bibliothek haben kann. Und da sagt doch, es geschieht bei evangelischen Christen dauernd, dass sie sagen, der Glaube sei das Entscheidende. Das stimmt nicht. Der Glaube ist nur die Röhre, die Gnade Gottes empfängt. Nicht der Glaube macht dich selig, sondern die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die steht da, unabhängig, ob du glaubst oder nicht. Du kannst sie ausschlagen und wegwerfen. Nimm sie. Für dich ist die Türe aufgetan. Du darfst glauben und fest werden. Das will ich noch erklären an einem Beispiel, damit man es nicht vergessen kann. Da schreibt der Hebräerbrief hinten ganz am Ende, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Da hat er schon gewusst, wie Christen leicht hin und her geworfen sind. Wir brauchen ja den Beistand, wenn es an mich geht. Und wenn mir Hügel zusammenbrechen und Berge weichen, brauchen wir den Beistand des anderen, der mich stärkt und mir die Gnade Gottes zuspricht. Und das Herz, das zappelt und wankt und schwankt, wird nur fest durch Gnade. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Da meinen wir bei Gnade immer, ach, das ist so Zufall oder das geschieht Gott da, wo er will. Das stimmt ja nicht. Sondern du musst dich für diese Gnade öffnen, musst sie hineinleuchten lassen in dein Leben. Wenn sie an einer Baustelle vorbeikommen, dann denken sie noch einmal dran, wenn die Bauleute den Beton anrühren und den Zement hineinwerfen und dann die Verschalung machen. Das ist ein loser, dürftiger Brei, so ein Matsch, wo Kinder drin gern spielen. Aber der wird fest. Stabiler Beton. Dass ihr Glaube so fest wird, dass sie hineintreten können in die Ängste, die vor ihnen liegen. So wie es dann hier das Wort Gottes weiter zuspricht. Lesen Sie das im Vers 11, wie das weitergeht. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen. Vers 13, und großen Frieden haben deine Söhne. Vers 14, du wirst ferne sein von Bedrückung. Wissen Sie, wie Gott einen da ermutigt? Das ist ja das Thema unserer Predigtreihe. Wie Gott tröstet, wie Gott aufrichtet. Die Gnade Gottes ist doch kein Spruch. Ist doch nicht Luft. Ist doch keine Idee von Menschen. Noch die letzte Frage. Aber wenn ich keinen Frieden finde. Aber wenn ich nun doch keinen Frieden finde. Dieses Wort ist so wunderbar. Ich habe gerade 100 Spruchkarten bei mir in meinem Schreibtisch liegen mit diesem Wort und verschicke die. Und viele lesen das bei Geburtstagsgrüßen und denken, naja, ein schönes Wort. Aber letztlich, Frieden haben sie nicht gefunden und gewiss ist ihr Glaube auch nicht geworden. Warum eigentlich nicht? Sie können Bibelworte nicht klauen. Sie können sie nicht rauben. Sie können die Worte nicht loslösen. Und das ist merkwürdig. Im Bethesda sind an der Wand immer so schöne Bibelworte und das spürt jeder, der hereinkommt, ob gläubig oder ungläubig. Das sind große Worte, die Ruhe geben für unsere friedelose Seele. Aber sie kriegen keinen Frieden, weil man kann nicht Worte nehmen und mit Worten selig werden, sondern nur durch die Hingabe des ganzen Lebens an Jesus. Und ich will es Ihnen erklären. Wenn Sie Kinder vor Augen haben, undankbare Kinder, die nie kapieren, was die Mutter ihnen Liebes geschenkt hat, die werden nichts verstehen können. Wir erleben undankbare Menschen, die nie begreifen, was sie Liebe von anderen erfahren haben. Und es gibt eine Undankbarkeit der Gnade Gottes gegenüber. Da hat Gott sich das Größte überlegt, um dieser Welt eine Rettung anzubieten, seinen Sohn sterben zu lassen. Die Menschen sagen, Herr Jesus, das kannst du uns in dieser Zeit nicht zumuten, das ist uns unsympathisch mit dem Blut und ein bisschen arg Opfertheologie. Lassen wir das vielleicht weg. Wir sprechen am Karfreitag lieber über die leidenden Menschen in Südafrika oder Mittelamerika. Und Gott will seine Gnade uns groß machen. Wie er gnädig uns sucht, das hat er getan. Siehst du es nicht? Man kann es nur über seinem eigenen undankbaren Leben vor Gott erkennen. Ich streite mich nicht, ob Tränen dazugehören. Aber wahrscheinlich muss uns doch das so tief erschüttern. Wie undankbar wir der Gnade Gottes gegenüber waren. Der, der uns liebt und uns sucht, wenn sie dann nicht verstehen, für sündige Menschen ist er gestorben, die Gottes Liebe mit Füßen getreten haben, die sich nicht dafür interessiert haben, so waren wir alle gelebt. Solche Leute sucht er. Und da kann ich nur es annehmen und danken und sagen, vielen Dank für deine Gnade, dass sie mir gilt. Das Wort schließt. Spricht der Herr, dein Erbarmer, der sich mit ewiger Gnade mein erbarmen will. Das ist der feste Grund meines Lebens, wenn alles wankt und bricht. Sie können das nicht als Wort nehmen für ein paar schöne Stunden Ihres Lebens. Es ist die Frage, ob das Ihre Selbstsicherheit wird. Gott hat sich meiner erbarmt.
Und wenn alles in meinem Leben zusammenbricht, das steht fest, unverrückbar. Das kann nicht weichen und nicht wanken. Gott hat sich meiner erbarmt und er hat mich angenommen. Ich gehöre ihm im Leben und im Sterben. Ich bin sein Eigen und es gilt für immer und ewig. Der Bund des Friedens steht, seine Verfügung kann niemand mehr wegtun. Auch meine Sünde nicht, auch meine Schuld nicht. Geht das überhaupt noch? Vielleicht doch, dass ich es wegschiebe. Nein, sagt er, ich mach das fest. Du darfst dich freuen darin und gewiss sein. Amen.